Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wir haben im Moment eine Serie, die sich ein bisschen länger ziehen wird. Wir wollen eigentlich über Ältestenschaft nachdenken, aber haben gesagt, da gehört ja noch viel mehr dazu, wie rein die Aufgabe von Ältesten, sondern es gehört die Herde dazu, die Gemeinde. Das ist Teil 1, da sind wir gerade. Aber dann kommt zuerst mal der gute Hirte, das wollen wir im nächsten Monat ein bisschen mehr betrachten. Unser guter Hirte, Psalm 23. Und dann wollen wir auch einen Blick auf die Ältestenschaft werfen, was das dann für uns bedeutet. Vor 14 Tagen haben wir das Thema gehabt, Unterschiede nutzen, beziehungsweise annehmen, warum sollen wir das tun? Ich muss jetzt mal ein bisschen hier gucken. Ja, warum sollen wir Unterschiede nutzen? Wir haben gesagt, weil Gott selbst Unterschiede macht und sie will. Wir haben zweitens gesagt, wir sollen miteinander Unterschiede nutzen, weil dadurch der Reichtum Gottes erst sichtbar wird. Keiner von uns allein hat alles, sondern jeder hat einen Teil von Christus bekommen. Und wir sollen miteinander Unterschiede nutzen, weil dadurch sichtbar wird, was Gott getan hat, nämlich Versöhnung gestiftet. Und das soll in der Gemeinde deutlich werden. Jetzt schließt sich heute an diese eine Wahrheit nun eine zweite wichtige Frage an, nämlich die Frage, wie? Wie können wir das machen? Solo-Christ sein ist in der Schrift nicht vorgesehen, aber ein Kommen und Gehen in der Gemeinde eigentlich auch nicht. Wie können wir also die Unterschiede nutzen? Schaut, viele waren hier in diesem Raum und der Raum wäre voll, aber wir bauen jetzt zurück, wie ihr merkt. Keine Bühne mehr, da hinten, es ändert sich. Wir bauen zurück. Und in meinen Gedanken in der letzten Woche, da hat Sarah recht, ich mache mir immer so einen Gedanken in der Woche vorher, beziehungsweise bin mit Gott im Gespräch, was soll ich der Gemeinde sagen? Ich möchte mit euch nicht einfach darüber hinweggehen. Das ist mal das Erste. Wir sind zusammen auf dem Weg und wir lernen auf dem Weg. Also so wie die Jünger auf dem See Genezareth in den Sturm kamen. Warum? Weil er es wollte. Er wollte, dass sie etwas Entscheidendes lernen. Und so sollten wir unsere Situation auch ansehen, wie sie jetzt ist. Ihr habt eine gute Illustration gerade vor Augen. Wir bauen zurück. Sturm. Warum? Wieso? Weshalb? Es ist wie eine PowerPoint Gottes für uns alle heute. Weniger Kinosessel, weniger Stühle, Technik wird abgebaut, etc. Das unterstreicht eigentlich, wie wichtig unser Thema heute ist. Wie können wir zusammenbleiben, trotz aller Unterschiede? Wie geht das? Ich lerne gerade, und wir sollten das gemeinsam lernen, dass es im Grunde damit zu tun hat, dass wir nicht wissen, wie wir miteinander umgehen sollen. Das ist unsere große Not. Und wir wissen nicht, dass das Evangelium eigentlich da anfängt, mit unserem verdorbenen Herzen. Es ist so viel kaputt, wir sind verlorener, als wir meinten. In unserem Leben ist vieles nicht so, wie Gott sich das dachte, und wir wissen das. Ihr würdet mich jetzt aber völlig falsch verstehen heute Morgen, wenn ihr meint, ich rede über die, die gegangen sind. Ich rede ganz allgemein über jedes Herz. Über mein Herz, über dein Herz. Alle, die hier waren und die hier noch sind, leben durch Gottes Gnade. Und er ist dabei, unser Herz zu verändern auf dem Weg. Und das ist so nötig. Mal ehrlich, wir wissen doch, wie wir im Inneren oft auch über andere grummeln, wenn wir mal so unter zwei, drei Leuten sind, so privat. Uns auch mal über andere laut austauschen, über den oder die. Können wir nur so die Unterschiede aushalten? Wie gehen wir damit um? Und die Frage ist, was war in den Gedanken, als Jesus sagte, ich werde meine Versammlung bauen? Und darüber denken wir in dieser Serie nach. Wie heißt unsere WhatsApp-Gruppe, wenn ihr drin seid? Krasse Herde. Ihr wisst, woher das Zitat kommt oder woher wir den Namen haben? Ice Age 1. Habt ihr den gesehen? Ich hoffe, die meisten. Ice Age 1. Da sagt Zit: Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wir sind die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. So, wie schön. In einem Animationsfilm. Da wird diese Gemeinschaft ja nur animiert. Aber wir erleben das jetzt wirklich. So, und die letzten 10 Jahre haben wir gemerkt, oh, das sieht ganz anders aus wie ein Ice Age. Und die Frage ist, wie kann es passieren, dass wir dennoch zusammenbleiben? Vielleicht müssten wir hier sogar zunächst eine andere Frage klären. Was ist eigentlich unser Motiv, überhaupt ein Risiko einzugehen, uns mit anderen auf den Weg zu machen? Habt ihr die Frage mal nachgedacht? In Ice Age war es das Motiv, dieses kleine Baby zurück zu den Menschen zu bringen. Säbelzahntiger, Mammut und Faultier. Unterschiedliche Typen. Eine Mission. Was ist unsere Mission? Wir haben das Thema so formuliert, okay, ich war's. Wir haben gesagt, gemeinsam alles riskieren. Das müsste eigentlich eine Frage bei uns auslösen, nämlich, für was denn? Für was riskieren wir es, uns gemeinsam auf den Weg zu machen? Wann riskiert man etwas? Wann riskierst du etwas? Genau. Wenn du überzeugt bist, dass es um etwas geht, für das das Risiko jeden Einsatz auch wert ist. Sonst nicht. Und ich sag mal so vorweg, wenn Gemeinschaft das Einzige ist, warum wir hier sind, das ist nicht das Hauptziel, das ist das Risiko nicht wert. Zu anstrengend, zu mühsam. Wenn du überzeugt bist, dass es um etwas geht, für das Risiko, dann ist es wert, dass du gehst. Was ist das bei uns? Die Gemeinschaft an und für sich nicht. Paulus hält es für uns fest. Wir haben darüber im Kompasskurs gesprochen, also den Kurs für Gemeindemitgliedschaft. Ist ja nur eine Auffrischung jetzt. Was sagt Paulus? Wandelt nur würdig des Evangeliums, des Christus. Damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Was war für Paulus das Risiko wert, das einzugehen? Was ist das? Habt ihr davon, wenn es keine Bühne mehr da ist? Ich fühle mich viel mehr mit euch wie im Kreis. Was? Das Evangelium. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Darum geht's. Es geht nicht zuerst um unsere Gemeinschaft, sondern diese Gemeinschaft weiß, was das Evangelium ist. Und ich meine jetzt sehr bewusst auch das alte Evangelium. Es gibt so ein neues, was unterwegs ist, was den Menschen immer mehr in den Mittelpunkt stellt. Das ist nicht das Evangelium in der Schrift. Das alte Evangelium. Und für dieses eine Evangelium wollen wir alles riskieren, oder? Und zusammenstehen als Gemeinde, uns einsetzen und in diesem Jahr auch noch genau über dieses Evangelium nachdenken, in der Talstraße dann später, in der zweiten Jahreshälfte. Wir müssen das wissen, warum und wofür wir unterwegs sind. Also nachdem wir aufgrund der Gnade Gottes, trotz unseres verdorbenen Herzens, zu einer Herde wurden, müssen wir wissen, dass wir auch vorherbestimmt sind, gemeinsam für das Evangelium zu leben. Und danach zuallererst zu trachten und alles andere, auch persönliche Befindlichkeiten und Irritationen in der Gemeinschaft, dem unterzuordnen. Und daran scheitern wir. Daran scheitern wir. Gehen wir die Frage an. Wie können wir um des Evangeliums willen zusammenstehen, gemeinsam alles dafür riskieren? Lesen wir dazu den Predigtext heute. Ich bin immer noch im Kolosserbrief, Kapitel 3. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Und ich lese zunächst mal die Verse 12 bis 13. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Schaut, wir alle achten sehr auf unser Outfit, auf unser Äußeres, oder? Wenn ich heute Morgen hier im Jogginganzug stehen würde, würde ich sagen, oh, das ist aber nicht angemessen. Nicht gut angezogen. Ihr seid alle so schick. Ich habe mich auch bemüht. Manche von euch sind richtig modebewusst. Paulus spricht hier jetzt auch von einem Anziehen, ein Angezogensein, aber er meint ein Anziehen, damit meint er eine Haltung, Eigenschaften des Charakters, die wir anlegen sollen. Also er sagt damit bildlich, achtet mindestens, ach was, achtet noch mehr auf euer Inneres, auf euer Herz. Wir kennen das, viele wollen diese Welt zu einem besseren Ort machen, aber dazu muss in der Welt das Miteinander, der Zusammenhalt durch äußere Gesetze, Regelungen bestimmt werden, von außen her. Gott geht einen anderen Weg. Er geht den Weg der Herzenserneuerung, der inneren Wiederherstellung des Menschen. Die Bibel nennt das Heiligung. Und ein Mittel dazu ist auch das Leben in der Gemeinde. Achten wir also nicht immer zuerst auf das Äußere, die Entscheidungen, die Ideen, die Leiter und Pastoren, die Gebäude, die Finanzen, sondern jeder Einzelne auf sein Inneres, wie wir da angezogen sind. Und dann können wir gemeinsam mit allem Äußeren sehr treu umgehen. Schaut, Paulus erklärt hier eigentlich so ein bisschen, was ihr, wenn ihr getauft worden seid, mit der Taufe illustriert habt. Ihr habt symbolisch damit etwas deutlich gemacht. Ihr identifiziert euch mit Christus. Taufe heißt Identifikation. Und Paulus sagt hier jetzt, können wir nicht lesen, aber könnt ihr zu Hause mal nachlesen, macht ernst mit dem mit Auferstandensein, zieht jetzt an. Also jeden, den wir in das Wasser versenkt haben, den haben wir wieder hochgeholt und haben gesagt, hey, das ist jetzt ein neues Leben. Und Paulus sagt, jetzt macht auch ernst mit eurem Mitauferstandensein. Zieht an. Kurz vorher, ein paar Verse vorher, sagt Paulus etwas über die Haltung, die wir jetzt töten müssen. Er sagt, macht auch ernst mit dem Mitgestorbensein. Also als wir unter das Wasser gesenkt wurden. Ihr seid jetzt gestorben für die Welt. Für euer altes Leben, macht damit ernst, tötet nun. Was sagt er da? Böse Lust, Habsucht, Götzendienst etc. Also tötet nun, macht ernst mit dem Mitgestorben. Aber er sagt uns eben nicht nur, was wir lassen sollen, sondern hier, und da gucken wir heute hin, ab Vers 12, was stattdessen bei uns zu finden sein soll. Macht ernst mit dem Mitauferstandensein, mit dem neuen Leben. Und er zeigt uns, wie das aussehen kann. Das ist das Leben in der Heiligung. Ist das nicht wertvoll, gerade heute hier zu lesen, weil wir diese Illustration jetzt vor Augen haben in dieser Halle, was passieren kann, wenn wir das nicht ernst nehmen? Wenn wir das nicht ernst nehmen, wenn wir Gott nicht beim Wort nehmen, dann bleiben wir nicht zusammen. Wir bauen zurück. Ich sehe hier die Not. Hier ist die Not. Ihr prüft das. Aber im Kern liegt hier der Grund unseres Rückbaus. Ich habe nicht die Illusion, heute Morgen, dass durch eine halbe Stunde Predigt, aber okay, dreiviertel Stunde, dass sich da wundersam mal heute Nachmittag etwas ändert. Das wird ja nicht so sein, oder? Und dass wir auf einmal alle schick sind nach diesem Gottesdienst, schick angezogen. Heiligung ist ein Prozess. Heiligung heißt, wir werden jetzt wie Christus. Und zwar in allem, was uns begegnet, in allem. Und das, was wir hier in Kolosser 3 lesen, das sind Charaktereigenschaften, die du bei Jesus findest. Und wenn das unter uns lebt, was in Christus lebt, dann können wir Unterschiede nutzen, anders nicht. Dann ist Gemeinschaft nur noch Risiko. Gehen auf dünnem Eis. Mach keinen Fehler. Heuchel. Aber wenn wir das andere tun, dann spielen wir Christus in dieser Welt wieder, wie er ist. So, wie können wir nun auf unserem gemeinsamen Weg als Gemeinde um des Evangeliums willen Unterschiede tragen und ertragen und aushalten, wie Jesus es damals ja auch getan hat? Drei Punkte dazu. Das erste, ich habe schon angedeutet, indem wir uns entsprechend anziehen. Hier spricht Paulus die Versammlung an, aber es ist klar, dass dies nur jeder Einzelne tun kann, sich selbst anziehen. Ihr wisst so, also meine Frau auf jeden Fall steht oft vor dem Kleiderschrank und sagt, ach, was soll ich nur anziehen? Paulus sagt jetzt, das könnt ihr euch anziehen. Das Erste. Lass uns da hingucken. Erbarmen. Meint tiefes Mitgefühl. Das hat in Christus gelebt. Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also er sieht Menschen, die ohne Orientierung lebten, die keinen Hirten hatten. Und das jammerte ihn. Das griechische Wort hier meint, es hat ihn bis ins Körperliche hinein bewegt. Ohne Erbarmen. Ohne Mitgefühl, sich in den anderen auch mal hineinversetzen, ohne Empathie, können wir die Unterschiede in einer Gemeinde nicht nutzen. Wie schnell ist man da in einer Schublade beim ersten Fehler? Kennt ihr das? Ach, der schon wieder. Oh, war da nicht schon mal was? Ah, ist ja klar. Du kommst da nicht mehr raus. Wie unbarmherzig geht es oft in der Gesellschaft zu? Ach was, ich sag mal auch in der Gemeinde. Hier geht es Paulus um Brüder und Schwestern, oder? Und er schreibt ihnen das, weil das wichtig ist. Wir haben das nicht automatisch nur mit unserer Bekehrung, Intus. Jetzt geht es um die Heiligung. Merkt ihr, es scheint auch für ihn nicht selbstverständlich zu sein, dass jeder schon so angezogen ist. Er sagt, zieht das jetzt an. Macht ernst mit dem Mitauferstandensein. Ich weiß nicht, so mit einem Baby mitzufühlen, erkennen wollen, was es braucht, das ist leicht, oder? So ein Baby, so süß. Wenn die Windel voll ist, wenn der Hunger da ist, das erkennst du schnell, du riechst es ja auch. Entwickelst Mitgefühl. Ein Baby. So süß. Aber so ist nicht jeder Bruder und nicht jede Schwester. Und nicht jeder Pastor und nicht jeder Leiter. Da muss man mal nachfragen, warum er oder sie sich so verhalten hat. Es braucht Erbarmen, wenn sich jemand daneben benimmt oder jemand in der Krise ist und derjenige von anderen Hilfe, Kraft, Zeit oder Geduld braucht. Paulus sagt, zieht das an. Das Zweite, Güte. Ich übersetze das mit ehrliche Freundlichkeit. Also wenn Jesus uns etwas deutlich gemacht hat, dann war es das. Gott ist gut. Gott ist freundlich. Psalm 63, Vers 4. Gott, deine Güte, dein Gutsein ist besser als Leben. Also wir müssen erstmal keine großen Diskussionen über alle möglichen Fragen nach richtig und falsch führen, sondern erstmal müssen wir selbst und dann auch andere erkennen, Gott ist gut. Mein Gott ist gut. Er ist mir gegenüber freundlich. Wenn das unter uns lebt, dann können wir Unterschiede nutzen. Wir diese Güte weitertragen in die Gemeinde. Das Dritte, Demut. Den anderen achten. Liebe Gemeinde, wir haben viel versteckten Stolz. Das merken wir gar nicht. Jesus sagt von sich, kommt zu mir, ihr müde und beladenen. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Von Herzen, nicht gespielt, sondern echt. Das bin ich. Das heißt, um Unterschiede zu nutzen, braucht es Demut, eine gewisse Bescheidenheit, sich nicht über den anderen zu erheben und Konkurrenz aufzubauen. Sonst funktioniert ein Miteinander nicht. Oft haben wir so eine überhebliche Betonung wie, ah, ich weiß es doch besser, so macht man das aber nicht. Wer nur viel weiß, der wird hochmütig. Und das verhindert das Nutzen von Unterschieden. Wer dagegen viel erkennt, von der Schrift her, besonders sein eigenes Herz, der wird demütig. Und deswegen fängt das alte Evangelium wirklich mit der Verdorbenheit des Menschen an. Wir sind hoffnungslos verloren. Hoffnungslos. Niemand fragt nach Gott. Keiner geht ihm nach. Wir gingen alle unseren eigenen Weg. Wir wissen alles besser. Jemand, der demütig ist, sagt, ich weiß, ich habe nur einen Anteil von Christus. Ich bin nicht alles. Der sagt immer, erklär du mir das. Wie siehst du das? Warum siehst du das so? Lass uns darüber mal sprechen. Und so eine Haltung blockiert bei allen Unterschieden nicht das gemeinsame Leben und nicht den gemeinsamen Auftrag für das Evangelium als Gemeinde. Demut. noch etwas, was wir anziehen sollen. Milde, rücksichtsvoll sein. Was sind das alles für Worte, die Paulus hier erwähnt? Rücksichtnahme. Ganz ehrlich, manchmal platzen wir mit unserem Wissen, unseren Sprüchen, unseren Interpretationen, unseren Erfahrungen in Begegnungen oder Mitarbeitertreffen rein wie so ein Elefant in einen Porzellanladen. Überhaupt nicht rücksichtsvoll. Milde ist die Beschreibung von der Art von Jesus, mit der er uns prägen will, um Unterschiede nutzen zu können. Das ist das, was die Jünger von Jesus an jedem Tag bei ihm live vor Augen hatten. Milde, wie er mit ihnen umgegangen ist. Spielen wir das wieder? Ziehen wir das an? Ganz ehrlich, unsere Erfahrung ist doch, dass wir oft hart sind im Urteilen und Bewerten. Wie knallhart sprechen wir es aus? Du bist nicht richtig. Wie kann man nur? Wie kann der nur? Wenn du so denkst, kann ich nicht mit dir. Wenn du so weitermachst, dann gehe ich halt. Oder man geht sich innerhalb einer Gemeinde aus dem Weg, ohne Rücksicht auf Empfindungen, auf die persönliche Biografie des anderen, der derzeitigen Situation des anderen, immer drauf. Jesus geht anders mit Menschen um. Er sieht ihre persönliche Situation und spricht in die konkrete Situation hinein. Lest mal die Gespräche, die Jesus hatte. Die waren irgendwie anders, wie wir sie heute führen. Immer auch unterschiedlich, je nachdem, mit wem er redete. Mal seelsorgerlich aufbauend, auch mal seelsorgerlich konfrontieren mit Petrus, der kannte das gut. Aber immer mit dem Ziel, das Herz geistlich zu prägen. Wenn das unter uns leben würde, wow. Nicht gleich losreden, erstmal Rücksicht nehmen, verstehen wollen, wem ich begegne, zuhören, mal ein paar Meter in den Schuhen des anderen gehen. Und dann noch etwas. Langmut. Lange Mut zu haben, nicht aufzugeben. Geduld. Ist das nicht herrlich? Unser Gott wird ein Gott der Geduld genannt. Römer 15,5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid untereinander nach Jesu Christo. Der Gott aber aller Geduld. Nur deshalb können Prozesse doch in Gang kommen, können Prozesse geschehen. Prozesse brauchen Zeit und unser Gott hat Geduld. Jesus hatte sich Zeit für seine Jünger genommen, sie gesammelt, er hat sie gelehrt, er hat sie gesendet, er hat sie wieder gesammelt, er hat sie korrigiert, mit einer neuen Gesinnung dann gesandt. Und das ist das, was er bis heute tut. Unterschiede nutzen. Lernen geschieht auch nicht über Nacht oder per Mehrheitsbeschluss in der Gemeinde. Wenn du in der Gemeinde gleich alles sofort willst, dann wird es echt schwer. Schau, das ist unsere Erfahrung in den letzten 10 Jahren, oder? Deswegen erinnere ich uns nochmal dran. Lass es uns zukünftig nochmal ein bisschen anders angehen. Dann sagt er, ertragt einander. Damit sagt er nichts anderes wie, haltet Spannungen auch mal aus. Bist du schon mal getragen worden? So, als Baby ist klar. Später dann, als ihr nicht mehr so süß wart wie ein Baby. Wenn ihr irgendwie schlecht drauf wart, wenn ihr auch mal schlechte Entscheidungen getroffen habt, wenn ihr andere verletzt habt, seid ihr getragen worden? Hat man euch ausgehalten? Von anderen dann mal getragen und ausgehalten worden? Kirche ist ein Lernfeld. Hier findet Jüngerschaft statt. Das Wort Jüngerschaft findet ihr in den Briefen so gut wie gar nicht mehr. Zur Zeit der Evangelien. In der Zeit der Briefe heißt es, in Christus bleiben, in Christus sein. Ihn widerspiegeln, das ist unser Thema. Jeder trägt in der Gemeinde und jeder wird getragen. Und niemand wird gleich fallen gelassen, wenn er was nicht gleich macht, gleich versteht, gleich mitmacht, sich gleich verändert. Das können und müssen wir wirklich lernen in der Gemeinde. Und es ist auch bisher schon aufgefallen, dass all diese Eigenschaften wir auch nur miteinander lernen können, nicht in der Isolation oder in der Flucht. Also wenn du Christ bist, ist Gemeinde keine Option. Gemeinde ist das große Lernfeld, in das Gott uns hineinstellt, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden. Hier findet Seelsorge statt, auch mal Korrektur und Konfrontation. Das ist Leben in der Heiligung, es ist nun mal so. Ertragen. Wenn ich euch nochmal zeigen kann, unsere Illustration, die wir jetzt in den nächsten 14 Tagen hier noch sehen, Rückbau der Halle, dass so eine erste Begeisterung auch für eine Gemeinde schwinden kann, das haben wir alle erlebt, oder? Haben wir erlebt. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und du dann entdeckst, oh, das sind ja doch Unterschiede. Und man merkt, oh, wo bin ich nur gelandet? Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Wie konnte ich nur? Oh Mann, der, die schon wieder. Ich ertrage das oder die nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Mich hält nur noch die Erdanziehungskraft. Ich will raus, halt mal die Welt an. Ich will aussteigen. Und dann zerbrechen nicht nur so die Ehen, sondern so brechen auch Gemeinden auseinander. Der Unterschied ist einfach zu groß. Und Paulus sagt, nee, zieht das an. Lernt miteinander authentisch zu leben. Darf ich das heute so sagen? Jesus will, dass wir einander ertragen, so wie er uns trägt. Immer. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Sie braucht sich nicht auf. Unsere schon, oder? Irgendwann reißt der Geduldsfaden. Ertragen, das hat was mit Toleranz zu tun. Das ist ja nur das lateinische Wort für tragen oder dulden. Gott mutet uns zu, dass wir uns gegenseitig tragen mit unseren unterschiedlichen Sichten. Warum? Weil Jesus uns getragen hat. Jesus hat seine 12 Jünger getragen. Er hat die ganze Schuld ans Kreuz getragen. Es geht nicht ohne Tragen. Es geht nicht ohne das Kreuz. Es geht nicht ohne Versöhnung. Und es geht nicht ohne Tragen. Und es geht nicht, das erwähnt Paulus hier auch, ohne Vergebung. Vergebt euch gegenseitig. Zieht das an. Schaut, unser Leben ist so voll, die Spannungen und der Stress steigen. Und wenn dann plötzlich der Druck größer wird und ehe man sich versieht, verletzt man auch mal den anderen. Die Nerven reißen. Und die ganze Not, die wir sehen, das Gemeinzerbrechen, das Beziehungen auseinandergehen, liegt darin, dass wir nicht gelernt haben zu ertragen und zu vergeben, sondern stattdessen nur nachtragen und nichts klären. Wir sind schlecht angezogen. Wer sich hier nichts anderes anzieht, wer nicht lernt, nicht lernen will, der kann Unterschiede nie nutzen, sondern für den sind Unterschiede immer ein Grund zu spalten, sich zu trennen und zu gehen. Das ist so. Jesus spricht in Matthäus 18, also einem Kapitel, in dem er die ersten Hinweise auf Gemeindezeit gibt, über Vergebung und Schritte dahin. Die Jünger fragen ihn, wie wir heute auch, oh, wie oft muss ich denn vergeben? Wie oft? Dann bringen sie ein Zahlenspiel. Reicht 7-mal? Mit anderen Worten, wann reicht's? Wann kann ich jemanden abhaken, abschießen oder fallen lassen? Und Jesus sagt, nee, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Aber das war keine Mathematik, sondern er wollte damit sagen, unbegrenzt, wie euer Vater euch im Himmel vergibt. Das ist die Gesinnung, die in der Gemeinde sein soll. Zieht das an. Jetzt sagen heutzutage viele, jetzt bin ich ein bisschen beim neuen Evangelium, da wird gesagt, Vergebung hilft dir, den Groll loszuwerden. Hilft dir, wieder Frieden zu bekommen. Vergebung hilft dir aus dem Tunnel der Depression. Gerade vorgestern Bibel-TV gesehen, da war ein Seminar von jemandem, einem Holländer, der hat gesagt, Vergebung heißt, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Tu dir selbst den Gefallen und vergib den anderen. Tu dir selbst den Gefallen. Merkt ihr, was hier passiert? Er steht im Mittelpunkt. Es geht immer um uns im neuen Evangelium. Aber es geht nicht um das Evangelium Gottes. Es geht nicht um Gott. Es muss mir immer selbst etwas bringen, sonst mache ich es nicht. Es soll mir auch was bringen, aber, und das vergessen wir oft bei dem Thema Vergebung, zuallererst bringt es dich wieder in die Gemeinschaft zu deinem Gott. Zuallererst das. Deine Beziehung zu ihm wird wieder stabil, weil du so in Christus bleibst und dadurch kannst du auf den anderen zugehen, dem anderen vergeben, so wie Gott dir immer und immer und immer wieder vergibt. Wir brauchen die Demut zuzugeben, dass etwas falsch gelaufen ist. Voreinander das auch bekennen und vor Gott. Gott hat kein Interesse an schön geschminkten Leuten, sondern an der ungeschminkten Wahrheit deines Lebens. Und das müssen wir erkennen. Ja, durch diese Offenheit, ganz ehrlich, riskieren wir was. Ich habe es erlebt, dass das auch missbraucht wird. Das ist das Risiko. Sich öffnen und bekennen macht verletzlich. Es kann ausgenutzt werden. Aber wir haben keine Wahl, wenn wir uns an Christus orientieren. So sagt es Paulus hier. Euch gegenseitig vergeben, Kolosser 3,13, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Auch da erleben wir etwas von seinem Reichtum der Vergebung live in der Gemeinde. Und so schließt Paulus diese Aufzählung der Kleidungsstücke, die wir anziehen sollen, mit diesem Wort. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, Agape, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Über alles liegt das Band der Liebe. Warum schreibt er das so? Wir kennen uns doch, oder? Du und ich, wir können alles auch so aus anderen Motiven heraus tun. Ach, na gut, ich will endlich meine Ruhe. Okay, damit ich nicht noch mehr reden muss. Na gut, dann Ende der Diskussion. Ich habe keinen Nerv mehr, ich will nicht mehr. Schluss aus. Vergeb dir. Bei den ganzen Begriffen hier geht es auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, empfinde ich immer ein Problem, wenn wir das hier lesen. Das ist alles ja nichts Neues, das kennen wir schon, haben wir schon so oft gehört. Aber das macht es so gefährlich. Wir können alles christlich auch aus anderen Motiven heraus tun. Paulus sagt, nee, Liebe soll euch prägen. Die Liebe des Christus. Wir haben alles so oft gehört, eine Inflation von Worten, dass es gar nicht mehr an uns rankommt. Paulus will, dass auf diesem Weg die Gemeinde den Frieden des Christus erlebt. Sein Friede soll regieren. Nichts Gekünsteltes, sondern echter Friede. Also, liebe Gemeinde, es geht dem Christen darum, Christus darzustellen. Und Paulus gibt uns hier eine Anleitung. So hat Christus gelebt. Und wir sollen diese Eigenschaften einüben. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist kein Crashkurs hier heute Morgen, sondern eine Art und Weise, wie wir zusammen unterwegs sind. Das lässt sich nicht programmmäßig organisieren oder per Gemeindeordnung einführen, sondern es beginnt bei dir und es beginnt bei mir persönlich, wie wir uns selber anziehen. Unser Kleiderschrank, dass wir ihn öffnen und anziehen, was unserem Gott wichtig ist und wie wir ihn widerspiegeln. Verlieren wir das nicht aus dem Fokus. Ein zweites. Um uns wirklich gut anzuziehen, gibt uns Paulus noch den Schlüssel zum Kleiderschrank. Wisst ihr, was das ist? Das Wort des Christus. Verliert den Schlüssel zum Kleiderschrank nicht. Das ist die Schrift. Das, was Christus gesagt hat. Darüber haben wir vor 14 Tagen bereits gesprochen. Also wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, brauchen wir das biblische Wort, die Lehre von Jesus. Du brauchst es. Es gibt wirklich Christen, die mir gesagt haben, du, das brauche ich nicht so. Ich tue mir eine Worship-CD reinlegen, da bin ich Gott am nächsten. Was sagt Paulus? Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singet in euren Herzen in Gnade. Also um zu wissen, was wir anziehen sollen, was wir töten sollen, was nicht im Sinne des Christus ist, dazu müssen wir seine Worte kennen, oder nicht? Und wenn wir dann durch seine Worte wachsen im Glauben und wir wachsen in der persönlichen Entwicklung, dann können wir getrost merken, oh, es gibt ja andere Christen, die sich genauso wie ich zu diesem Jesus bekennen, die aber so ganz anders denken. Wow, wie kommt das denn? Dann sagt Paulus, ermahnt euch gegenseitig, lehrt euch gegenseitig, redet doch darüber. Gebt dem Raum. Geht euch nicht aus dem Weg. Setzt euch zusammen, nicht auseinander. Und dann ist da noch ein Aspekt, den wir nicht unterschlagen sollten, weil Paulus das hier auch anspricht. Heiligung, gut angezogen sein, bezieht sich natürlich nicht nur auf unsere gemeinsame Zeit in der Gemeinde, sondern, und das ist das Dritte, wie in der Gemeinde angezogen, so auch im Alltag. Ich habe es mal so genannt. Also das, was wir in der Gemeinde lernen, in der Versammlung durch Gottes Wort, das soll auch außerhalb der Gemeinde uns und andere prägen. Das sollen sie an uns sehen. Somit auch die Gesellschaft, unsere Stadt. Man nennt das Authentizität, dass wir echt sind. Wir sind in der Gemeinde nicht anders angezogen als in der Welt. Wo sollen wir auch gut angezogen sein, damit wir nicht zu Heuchlern werden, die nur diese Themen am Sonntag hier bewegen? Paulus nennt ein paar Beispiele, das möchte ich nur ganz kurz skizzieren. Er sagt zum Beispiel in euren Ehen. Frauen und Männer, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wow, was für ein Beziehungsfeld, oder? Welch ein Potenzial von Schönem, aber was für ein Potenzial von Crashs. Paulus sagt, auch hier bleibt so angezogen. Ihr braucht das in eurer ehelichen Beziehung. Das ist nicht nur ein äußerlicher Unterschied zwischen Mann und Frau, sondern ein von Gott gewollter, grundsätzlicher in der Art, wie wir miteinander leben sollen. Und dieser Unterschied wirkt manchmal so gewaltig, dass manche irgendwann denken, boah, der Unterschied ist zu groß, hat keinen Zweck, sich den Stress anzutun. Machen wir eine Lebenspartnerschaft raus bis zu diesem Zeitpunkt, bis es halt nicht mehr geht. Das ist eine gefährliche Lüge. Ich will jetzt gar nicht das Fass hier aufmachen, aber ein Grund, warum wir dem Wort nicht Raum geben wollen und der Friede Gottes nicht regiert, liegt daran, dass wir die Ordnungen, die Gott gegeben hat, auch in Ehen, ignorieren. Weil wir nicht vertrauen, dass Gott gut ist. Sie meinen, er will uns irgendwas vorenthalten. Die Welt, in der wir leben, betont Gleichschaltung und Unterordnung ist zu einem Begriff der Wertigkeit geworden. Man meint, boah, da bin ich ja degradiert. Das ist nicht das, was die Schrift sagt. Ich vertiefe nicht das Thema, aber wir haben darüber ja schon hier gesprochen. Zieht das an, dass ihr auch in euren Ehen authentisch lebt. Und ein zweites komplexes Beziehungsfeld in unseren Familien. Er spricht die Beziehung zwischen Kindern und Eltern an. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Was für Unterschiede, Generationenkonflikte, die wir da gerade auch in den Familien erleben. Da treten Unterschiede auf. Und wie oft sind junge Leute auch, gerade in der eigenen Familie und dann auch in der Gemeinde, schon entmutigt worden. Paulus sagt zunächst den Kindern tatsächlich, sie sollen ihre Eltern ehren, ernst nehmen, ihnen gehorchen, lernen. Und gleichzeitig sagt er den Eltern, sogar ihr den Vätern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Bleibt angezogen, so wie Christus euch das vorgelebt hat. Ganz ehrlich, wo bekommen wir solche wertvollen seelsorgerlichen Hilfe fürs Miteinander? Hier redet der Schöpfer. Und im Blick auf die Gemeinde, wie viele junge Leute waren in der Gemeinde dabei, hatten Jesus im Blick, haben mit angepackt, aber sie haben es irgendwie anders gemacht. Wurden entmutigt. Viele Kinder sind entmutigt und es ist hart, wenn Jugendliche aus der Kirche rausgedrängt werden, anstatt integriert zu werden. Versteht ihr, warum Gemeinde generationenübergreifend denken muss? Wir sind keine Zielgruppengemeinde, vom Kleinsten bis zum Senior, der ich ja bald ja werden werde. Ein paar kommen auch dazu. Wir sagen, wir bleiben zusammen. Ich glaube, das ist das, was Gottes Art widerspiegelt. Also wir verstehen hier in der KFB Gemeinde als Gemeinschaft mit allen Generationen. Wir wollen das im Blick haben. Keine Zielgruppenkirche, alle Generationen. Und dann noch ein drittes und letztes Beziehungsfeld, was Paulus hier kurz anspricht, ist in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, Arbeitsleben, Untergebene und Freie. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herren nach dem Fleisch, also die in dieser Welt sind. Nicht in Augendienerei, also Heuchelei, nur dass sie ihnen vor ihnen gut dasteht, sondern als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Und ihr Herren, wir würden es übertragen, ihr Arbeitgeber, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Es gibt ein großes soziologisches Gefälle in der Gemeinde. Das ist so. Gott führt die unterschiedlichsten sozialen Gruppen in einer Gemeinde zusammen, so wie er will. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Sklavenfreie sitzen in der Gemeinde nebeneinander. Menschen, die viel Einfluss haben, die viel Mittel haben und andere, die ganz wenig haben. Und Jesus will, dass sie versöhnt miteinander seine Kirche bauen und das Evangelium darstellen in einer gefallenen Welt. Und das gab es damals nirgendwo sonst, dass ein Sklave neben einem Senator sitzt, dass sie gemeinsam aus einem Kelch trinken, dass ein nicht so Gebildeter das Wort ergreift und ein Gebildeter sitzt und hört die Botschaft aus dem Mund eines Ungebildeten. Und das ist in der Gemeinde passiert. Es gibt in der Kirche nicht nur Akademiker, nicht nur Arbeiter, es ist eine Verarmung. Und dennoch sollen die Sklaven in ihrem Alltagsleben ihre Pflichten erfüllen und nicht an der bestehenden Sozialordnung rütteln. So. Anweisung von Paulus, zieht euch auch in eurem alltäglichen Umgang mit anderen so an. Ich habe ein gutes Übungsfeld bei DHL. Bin ich nicht immer schick angezogen, bin froh, dass ihr mich nicht immer seht. Ich so in meinem Wagen manchmal ausraste, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich muss lernen, meinen Job richtig zu machen und nicht wegen Augendienerei oder dass ich meinen Job nicht verliere, sondern einfach vor dem Herrn. Prozess. Also nochmal, Gott will keine Zielgruppengemeinde, jung und alt, arm, reich, Singles, Eheleute, Familien, Kinderlose. Gemeinde, die Gott will, besteht aus diesen Unterschieden. Und er schafft immer Einheit und Gemeinschaft. Und das entspricht ja seinem eigenen Wesen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine vollkommene Gemeinschaft. Wo liegt das Problem heute? Leonard Ravenhill hat so gesagt, die heutige Tragödie ist, dass die Kirche Happiness verfolgt, nicht Holiness. Ihr versteht das? Die heutige Tragödie ist, dass die Kirche Happiness, also Glücklichsein, verfolgt und nicht Holiness, Heiligkeit. Was wäre denn das höchste Motiv für ein Leben in der Heiligung für dich? Was ist das höchste Motiv für Heiligkeit? Heilig werden, sich so anzuziehen. Wir haben das zu Beginn gelesen, aber noch nicht genug betont. Und damit möchte ich schließen. Die höchste Motivation für dieses neue Leben beschreibt Paulus in Vers 12, also am Anfang. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Nicht, das tut man so als Christ, sondern schaut doch auf eure hohe Berufung, die ihr durch das Evangelium erkannt habt und von wem diese Berufung ausgegangen ist. Wir sind von Gott erwählt. Es war seine Entscheidung, dass wir hier sitzen. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind Heilige bereits jetzt und jetzt sollen wir das werden, was wir vor Gott sind. Das Evangelium mit seiner ganzen Kraft und Fülle muss daher unter uns leben. Wir müssen es erfassen. Wie sagt Paulus in Römer 1,16, das Evangelium ist eine Kraft für jeden, der glaubt. Das schreibt er an Gemeinde. Wir nehmen das immer für Evangelisation. Das Evangelium ist unsere Kraft. Diese Worte, die wir hören, das schreibt Paulus an die Gemeinde. Es geht nicht um Evangelisation. Das Evangelium in seiner Tiefe immer mehr zu verstehen, das ist die Kraft. Die Kraft liegt nicht in der Gemeinschaft selbst, sondern im Evangelium. Ganz ehrlich, ich bekenne euch, ich weiß, dass ich nicht mehr hier dabei wäre, wenn nicht das Evangelium immer wieder in seiner Herrlichkeit aufgeleuchtet wäre. Allein nur in einer christlichen Gemeinschaft zu sein, das hält uns nicht zusammen. Wir müssen das Evangelium kennen, um zusammen zu bleiben und auch gemeinsam was für das Evangelium zu riskieren. Darüber werden wir im Rest des Jahres nachdenken müssen. Sehr interessant. Ich freue mich, dass ihr mit auf dem Weg seid und wir werden schauen, was in der Talstraße so alles passiert. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, im Reich Gottes zu leben mit anderen zusammen, mit deinen Jüngern. Manche Reden von dir waren knallhart. Sie haben Petrus herausgefordert. Aber du hast auch für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und so bitten wir dich, dass du uns auch dieses Miteinander neu lehrst. Danke, dass du vor dem Vater vor uns eintrittst, für deine kleine Gemeinde hier. Hilf, dass wir gut angezogen sind und dich widerspiegeln in unseren Ehen, unseren Familien, unserem Job und auch hier in der Gemeinde, wo wir das alles auch einüben können. Bitten das um deines Namens willen, dass dein Evangelium dadurch auch verkündigt wird. Amen.